eines dieser wichtigen Themen, jetzt nicht nur, weil jetzt heute zufällig Wahl ist, sondern das ist ein Grundsatzproblem, das wir als Gläubige haben, und zwar, das ist die Welt. Nun muss man wissen, im biblischen Sprachgebrauch, dass das Wort Welt, griechisch Kosmos, das gleiche Wort für Schmuck, dass Kosmos oder Welt nicht unbedingt bedeutet, das, was wir unter Schöpfung, Universum und Ähnliches verstehen. Die Bibel unterscheidet drei Dinge ganz deutlich. Einmal die Schöpfung, also das, was wir hier sehen, auch das Universum, das Weltall. Sie unterscheidet zum Zweiten die Äonen oder die Weltzeiten. Das sind Zeitabschnitte, die Gott gesetzt hat und die gipfeln dann in der Ewigkeit, immer ein Zeitabschnitt, der unendlich ist, der für uns nicht mehr fassbar ist von unserem Hirn her. Und dazwischen nennt die Bibel, ich sage es jetzt einmal vorsichtig, ein gewisses System, das durch den Sündenfall funktional ist, nennt sie Welt. Also Welt ist ein System. Welt ist etwas, das viel mehr ist als nur eine Schöpfung, das viel mehr ist als alles andere. Da steckt etwas Geistliches dahinter. Und nun muss man natürlich sehen, dass im Alten Testament hatte Theokratie geherrscht, das heißt Gottesherrschaft. Gott, der Herr, war der Herr über alles und das Volk Israel hat sich ihm unterworfen. Über die Priester, über die Leviten hatte er seine Kanäle und sie haben ihm gedient. Aber da war Gott der Herr, er war letzte Autorität. Auch ein Führer wie Mose hat nur das getan, was Gott wollte. Er hat auch fragen müssen, was sollen wir jetzt angesichts dieser Situation tun? Also da war in dem Fall das Geistliche und das Weltliche des Volkes eins. In der Welt haben wir das nicht, sondern nach dem Sündenfall, auch in der Weltgeschichte, hast du ein völlig anderes Phänomen. Und zwar, es treten immer zwei Phänomene auf. Wer sich da mal mit beschäftigt, der kriegt einen Horror, der kriegt einen Schock. Und zwar, es treten folgende Dinge auf, Diktatur und Demokratie. Demokratie, Demos ist ein griechisches Wort für Volk. Und die Bibel warnt in den Sendschreiber vor den Nikolaiten. Das heißt, Sieg des Volkes. Das heißt, wenn die Volksmeinung siegt, das ist dann auch geistlich gefährlich. Und das ist auch das, warum eine Volkskirche gefährlich ist, geistlich. Wenn du einfach die Masse, es wird der Masse angepasst. Wo ich sage, in der Endzeit sind die Nicht-Volkskirche genauso gefährlich. Da ist alles gefährlich. Aber einfach, man hat hier einmal entweder Diktatur oder hast du Demokratie, dass das Volk herrscht und dass alles nach dem Willen der Leute geht. Nun, wer sich mit bestimmten Kreisen, die hinter der Kulisse wirken auf dieser Erde, auseinandergesetzt hat, die eindeutig vor Finsternis gesteuert werden, der weiß, dass man These und Antithese und dass man einfach Spannungsfelder erzeugt und wer je mitbekommen hat, dass zum Beispiel der Kapitalismus und der Kommunismus von der gleichen Gruppe bezahlt wurde, nur von zwei Flügeln, und die dann aufeinander losgelassen wurden, dem wird es schon anders. Wenn du mal, also mich interessiert eher dann in dem Fall von meinem Beruf her der Geldgeber, und wo ich das festgestellt habe, dass da ja wohl sagen wir Dinge sind, die man nicht so leicht erklären kann, von den Geldgeber her, dann siehst du, Diktatur und Demokratie ist einfach das Wesen dieser Welt. Das wechselt ab, je nachdem, was du für Ziele hast von diesen Gruppen her, je nachdem, was Gott als Gericht aber über Volk ausspricht. Gott kann auch einem Volk, wie auch den Deutschen, als in den 20er Jahren jede Moral über Bord geschmissen wurde und Sodom und Gomorra geherrscht hat, dann kann Gott auch einmal zulassen, dass ein Hitler kommt. Und ich muss dann fragen, nach dem, was jetzt heute moralisch in Deutschland passiert, ja, was muss dann kommen, wenn schon noch die 20er Jahre der Hitler kam? Das war noch relativ harmlos im Vergleich zu dem, was heute abgeht. Gut, und wir wissen, dass der Antichrist kommen wird. Wir wissen, dass die antichristliche Zeit sich langsam, aber sicher furchterregend zeigt. Und jetzt ist halt die Frage, was tue ich? Was tue ich als normaler Gläubiger, zum Beispiel, wenn ich in einer Diktatur bin? Oder was tue ich als normaler Gläubiger, wenn ich in einer Demokratie bin? Wenn ich zum Beispiel plötzlich sehe, wie der Zeitgeist sich in Deutschland wie in den letzten 50 Jahren vollkommen verändert, wie Positionen, die als gesetzt galten, um 180 Grad gedreht werden, wie das, was gut und böse war, plötzlich nicht mehr gut und böse ist, sondern alles relativ ist, das heißt zu Deutsch Keiner hat mehr eine Meinung, sondern jeder tut, was er will. Laut Richter 21, das Zeichen der Gesetzlosigkeit. Was tue ich? Und da stecke jetzt ich drin als kleiner Gläubiger. Und jetzt ist halt die Frage generell, was tue ich mit dieser Welt? Wieso kommen die Gläubiger und sagen, wenn du Hose anhörst als Frau, dann bist du weltlich. Ich muss sagen, ist das weltlich? Wisst ihr, man macht sich's einfach. Man nimmt religiöse Muster und zieht die am anderen drüber. Der andere wieder kleidet sich unmoralisch und sagt, das ist gesetzlich, wenn du mir was vorschreibst. Beide Positionen sind nicht haltbar. Sondern die Frage ist einfach, was will Gott? Was ist meine Stellung zur Welt? Ich möchte es von Anfang an einmal versuchen aufzuarbeiten, dass wir sehen und wir haben hier ein Dauerproblem. Das muss klar sein. Jakobus 4,4 sagt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Das heißt, ein Freund des Systems. Und da sagt die Bibel, wenn man hier nicht die richtige Haltung hat, wird man zum geistlichen Ehebrecher oder zur geistlichen Ehebrecherin. Und vielleicht wird es dann klar, wie gefährlich das Gebiet ist, wie gefährlich das Thema ist und dass es geistlichen Kaliber ist, wo man aufpassen muss. Da kann man ruckzuck sich bei Gottes abseits stellen. Und darum ist es so wichtig, dass man hier die richtige Haltung einnimmt. Und ich möchte einfach ein paar Eckpfeiler aufzeigen, bevor wir zur Praxis gehen. Was soll ich denn jetzt tun, praktisch? Stell mir die Frage, was soll ich praktisch tun? 1. Johannes 5, Vers 19 sagt, wir wissen, das ist jetzt interessant, wir spüren das nicht, wir ahnen das nicht, sondern die Bibel sagt, wir wissen es. Es ist ein geistliches Wissen. Denn wir wissen, dass, und dieses wir wissen, das bringt er die ganze Zeit in diesem ersten, Johannes 5, es kommt, glaube ich, 3 oder 4 Mal. Und da sagt er in 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Luther hat übersetzt, im Argen liegt. Das heißt doch ganz einfach, die Bibel sagt, dieses System der Welt ist in den Klauen des Teufels. Das muss uns klar sein. Hier auf dieser Erde ist nicht die Gottesherrschaft, nicht die Theokratie. Wir haben nicht Israel, nachdem sie das Land erobert haben. Wir haben nicht Israel zur Zeit eines König Davids oder Salomo, sondern wir haben eine Kette von Sündern, die Systeme geschaffen haben, wo mehr oder minder teuflischer Einfluss da liegt oder weniger teuflischer Einfluss. Es gab ja auch Erweckungen unter John Wesley in England, wo so teuflische Einflüsse dann durch Erweckung gebrochen wurden. Das gibt es auch, das ist natürlich herrlich. Aber das haben wir auch nicht zur Zeit, sondern wir haben einfach eine Tatsache von der Bibel her, die Welt ist im Bösen. Jetzt sagt der Jesus in Johannes 17, 16, ein hochinteressanter Satz. Sie sind nicht von der Welt, die Gläubigen. Gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Das heißt, ich bin von dieser Schöpfung. Ich bin Fleisch und Blut, aber ich gehöre nicht zu dem System. Mutter, die Bibel sagt, Welt ist ein System. Johannes 8, 23. Versuchen wir mal, das langsam zu umrunden, dass wir ein Gefühl kriegen, was hier gemeint ist. Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Und das sagt die Bibel ganz klar. Wer zu dieser Welt gehört, gehört zum Bösen. Und der Jesus sagt, ich gehöre nicht zu dieser Welt, ich gehöre zu einer anderen Welt. Das heißt, da prallen zwei Welten aufeinander. Und das ist nämlich das Problem, dem wir uns zu stellen haben. Und in 2. Korinther 4,4 erklärt die Bibel etwas, und das ist ein Schock, wenn man das einmal begreift. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchte, welcher Gottes Ebenbild ist. Das heißt, die Bibel sagt, diese Welt und vor allem diese Zeitalter, diese Weltabläufe, die haben einen Gott. Dieser Gott ist der Teufel. Man muss sich klar sein. Der Gott dieser Welt ist Satan. Also ich habe ein System, von dem die Welt sagt, es ist gut, wenn wir alle demokratisch sind. Das sagt Gott nicht. Also warum glaubt ihr, warum manche Kriege geführt werden? Wenn du jetzt ganz genau sehen könntest, warum bestimmte Kriege geführt werden, dann hättest du einen Schock. Oder wenn du immer wüsstest, warum bestimmte Entscheidungen weltpolitisch gefällt werden, dann hätten wir auch einen Schock. Das, was uns letztendlich auch über die Medien gezeigt wird, das ist ja nur die äußere Sicht, die man gern verkaufen will. Aber die Bibel sagt, das System selber ist böse. Und das System ist böse in der Diktatur und das System ist böse in der Demokratie. Ist uns das klar? Die Bibel sagt nicht, die Demokratie ist gut und die Diktatur ist böse. Beides sind böse. Nur jeder auf eine andere Art. Der eine verfolgt mich und der andere lässt alles laufen, dass alles geistlich kaputt geht. Beides hat Vor- und Nachteile. Dass ich mich richtig verstehe, ich schreie nicht nach Diktatur, ganz im Gegenteil. Aber beide Systeme sind nicht göttlich, sondern beide Systeme sind vom Bösen. Und der Gott beider Systeme ist der Teufel. Also das müssen wir mal festhalten. Wenn wir von der Welt reden, reden wir vom Teufel seinem Herrschaftsgebiet. Es kommen die Leute, die gern in einer heilen Welt leben. Oh, warum erzählst du uns wieder so was? Und dann kommt wieder Kampf. Verstehe ich ja. Geht mir ja gleich. Bloß, was sollte ich machen? Ich kann doch dem Ding nicht ausweichen. Wisst ihr, ich habe auf der Bank einen Kampf gekämpft, bis aufs Blut, dass ich nicht sündigen musste. Und ich habe vor Gott eine Gebetserhörung. Und für die bin ich im Herr unendlich dankbar in alle Ewigkeiten. Als ich nach Stuttgart musste damals, da habe ich innerlich die Nase so voll gehabt, dass man an jedem Eck hat das Gewissen gezwickt. Dann musste ich zu den Kunden sagen, ich habe Kunden verwarnt, weil sie geflucht haben. Da hat der Kunde zu mir gesagt, sind Sie ein Frommer? Wisst ihr, ich habe dann meinem Chef gesagt, ich mache das nicht, habe ihm privat die Unterschrift verweigert. Wisst ihr, wenn du das tust und da konsequent bist und nicht sündigst, da kriegst du eine Retourkutsche, da kriegst du Ärger ohne Ende. Und ich hatte die Nase so voll. Da, wo ich nach Stuttgart bin, ich habe ja gewusst, jetzt komme ich in einen völlig anderen Bereich, in einen strategischen Bereich, der überregional geht. Da habe ich zu Gott geschrien und habe gesagt, Herr, mache, dass solange ich hier bin, mein Gewissen nicht einmal verletzt wird. Wisst ihr, wie oft es verletzt wurde? Nie. Phänomenal. Aber das ist ein Problem. Allein, das ist jetzt eine Gebetserhörung für mich, persönliche, private, große Gnade. Aber du steckst in einer Situation, wo du letztendlich im System mittendrin steckst, das vom Teufel ist. Wisst ihr, wenn man dann sagt, wir müssen die armen arabischen Völker befreien, dann hast du halt das Problem, dass du zwei Systeme hast, die aufeinander prallen. Das ist genauso wie der Kommunismus und der Kapitalismus früher. Die prallen halt aufeinander. Das sind beide Systeme, die biblisch gesehen von Gott her unter der Fuchtel des Teufels sind. Du kannst dann sagen, das eine ist mir immer noch das Liebere, das kleinere Übel wie das andere. Das ist okay. Aber ich stelle nur fest, alle Systeme dieser Welt, außer der Theokratie, direkter Gottesherrschaft, sind vom Teufel. Und die Gottesherrschaft haben wir nicht, die kriegen wir auch hier nicht. Wisst ihr, das war in der Kirchengeschichte der Fehler. Und kirchengeschichtlich war das, was zum Beispiel ein Calvin gemacht hat oder ein Augustinus, einen Gottesstaat aufzurichten, völlig falsch. Ist unbiblisch, ist völlig verblendet. Aber das, was ein Hutterer macht, dass er sich aus dieser Welt zurückzieht und praktisch eine Enklave macht, eine heile Welt. Also wenn ich die ganze Welt fromm machen will, das geht nicht. Aber wenn ich mich dann absondere und sage, wenn ich keine Autoreifen habe, sondern Eisenbeschläge, wenn ich keine Knöpfe habe, sondern Häkchen, und die haben sich am Schluss darüber zerstritten, ob der Knopf von Gott ist oder das Häkchen. Das ist wie bei dem, wo man gefragt hat, ob der Talar eines evangelischen Pfarrers von Gott oder vom Teufel ist. Das ist genau das Gleiche. Der weise Mann hat die Antwort gegeben. Er sagte, er ist vom Schneider. Und hat er recht gehabt. Wisst ihr, beide Systeme sind falsch. Ich kann nicht einen Gottesstaat aufrichten, ich kann aber auch nicht eine Enklave bilden und mich vollständig in einer heilen Welt absondern. Das haben die Mönche probiert, das haben die Hutterer probiert, das haben die meinen das gut, aber es ist falsch. Sondern ich habe ein viel anderes Problem. Ich habe das Problem, dass Gott erwartet, dass ich in der Welt bin, aber nicht von der Welt. Ich habe das Problem, dass Gott vom Gläubigen erwartet, dass er in dieser Welt seinen Mann steht, ohne von der Welt infiziert zu werden, ohne letztendlich von der Welt aufgefressen zu werden, dass er mit geistlicher, menschlicher Vernunft lebt in dieser Welt als entschiedener Gläubiger. Und ich sage es immer ganz ehrlich, das ist für mich die höchste Kunst, die es gibt. Geistlich ist das die höchste Kunst, in dieser Welt so zu leben. Da siehst du dann wie, und ich packe mich hier der eigenen Nase, mir ist es auch oft genug passiert, dass du links vom Pferd fällst, dann fällst du wieder rechts vom Pferd. Das Problem ist, hier geistlich richtig zu reagieren. Und das ist mir heute wichtig, dass wir lernen, wie reagiere ich geistlich richtig. Zuerst einmal ein Fakt. Also eins ist klar, da wollen wir gar nicht reden. Ein Mensch, der Herr Jesus nicht gefunden hat, ein Mensch, der nicht bekehrt ist, ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist, was ist mit dem? Der gehört zum System des Bösen. Kolosser 1, 13, eine der bemerkenswertesten Bibelstelle und der Folgevers, die es gibt in der Bibel, sagt, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das sagt die Bibel, in dem Moment, wenn ein Mensch sich bekehrt, in dem Moment, wie ein Mensch der Herr Jesus findet, in dem Moment, wie er zum Glauben kommt, in dem Moment, wie er der Herr Jesus aufnimmt, in dem Moment, wie die Wiedergeburt geschieht, die Errettung, sagt er, und es geschieht durch die Vergebung der Sünde, die Erlösung, sagt er, in dem Moment passiert etwas. Als ich mich bekehrt habe, am 31.05.1974, da ist was passiert, das ich nicht gespürt habe, das ich auch nicht erklären kann. Ich habe es dann biblisch verstanden. Ich habe gemerkt, da ist bei mir was anders. Wisst ihr, was da passiert ist? Die Bibel sagt in 1. Korinther 12, Vers 13, in der Sekunde wurdest du in einem Geist, als der Heilige Geist einzieht ins Herz, du wurdest in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich wurde im Leib Christi hinzugetan. Und laut dieser Bibelstelle wurde ich aus dem Reich der Finsternis, aus diesem System des Teufels herausgenommen und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, ich gehöre jetzt zum Reich Gottes. Ich gehöre jetzt nicht mehr zum System des Teufels, sondern ich gehöre jetzt zu Gottes Welt. Es passiert. Einfach schlagartig. Nun sagt aber der Herr Jesus im Johannes 18, 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und jetzt haben wir ein Riesenproblem. Jetzt lebe ich mit meinem Körper, mit meiner Seele, auch mit meinem Geist, als ganzer Mensch, der noch Geist, Seele und Leib eine Einheit bildet, lebe ich in einer Welt, in der ich essen muss, in der ich trinken muss, in der ich letztendlich auch arbeiten muss. Das ist der Wille Gottes. Er sagt, dass wir unser tägliches Brot verdienen. Das heißt, ich lebe in dieser Welt vernünftig und normal. Und jetzt kommt ein Riesenproblem. Ich bin jetzt ein Gläubiger. In mir ist etwas passiert. Die Bibel nennt es Wiedergeburt. Kolosser 3, 1 sagt, du bist innerlich praktisch, in die himmlischen Örter versetzt. Das heißt, ein Teil von mir hat eine Direktverbindung zu der himmlischen Welt. Und in mir ist ein Stück dieser Ewigkeit, in mir ist ein Stück dieser Göttlichkeit, nämlich der Heilige Geist, hat Wohnung gemacht in meinem Herzen. Und die Bibel nennt es ein Pfand. Das ist jetzt in mir. Und ich lebe jetzt in einer Welt, die letztendlich genau das Gegenteil ist. In mir ist Licht. In mir ist Leben. Aber der Teufel und sein System haben Tod und Finsternis. Das heißt, da prallt was aufeinander. Und zwar ganz schön heftig. Das ist der Grund, warum 1. Petrus 2,11 eigentlich ganz einfach sagt, Geliebte, ich ermahne euch. Und da benutzt er das milde Wort Parakaleo. Es gibt ja das Nuteteo. Das meint, ich rede dir das Gewisse. Ich verwarne dich scharf. Da ist das milde Wort Parakaleo. Ich ermahne dich. Ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Er sagt jetzt hier, du bist ein Fremdling und ein Gast auf Erden. Das griechische Mord meint, dass du kein Bürgerrecht hast. Du gehörst da irgendwo nicht dazu. Wisst ihr, jetzt kommt ein Problem. Das ist das Problem des Gläubigen. Wenn du nicht wiedergeboren bist, fährst du in die Hölle. Ihr begreift, das ist dramatisch. Ich gehe verloren, wenn ich nicht wiedergeboren bin. Aber ich bin ein Kind dieses Systems und habe oft, und das muss man einfach den Leuten sagen, ich habe meine Ruhe oft. Nicht immer, manchmal quält der Teufel seine Leute. Manchmal quält er sie unendlich. Aber ich habe zuerst schon mal ein Stück Ruhe. In dem Moment, wie ich wieder geboren wurde, hatte ich keine Ruhe mehr. Wisst ihr warum? Ich bin die ganze Zeit gegen dieses andere System geprallt. Das hat angefangen, das Erste, was ich eingeführt habe zu Hause, es war mir klar, ich habe zuerst eingeführt, dass man zu Tisch betet. Nachdem meine Eltern gut evangelisch waren, ist das ohne relativ großer Widerstand über die Bühne gegangen. Aber jetzt kam das im Geschäft. Jetzt konntest du jenes nicht, das konntest du nicht, du konntest nicht lügen, du konntest nicht mehr stehlen. Ich habe dann einmal, irgendwann bin ich mal hingegangen und habe unsere Zentrale angeschrieben, habe gesagt, ich bin gläubig geworden, ich habe so viel und so viel Telefonate geführt auf Rechnung der Bank, ich habe so viel und so viel Material geklaut zu Deutsch, hiermit möchte ich mein Leben in Ordnung bringen, wie viel darf ich Ihnen denn überweisen? Dann hast du gemerkt, die sind vom Stuhl gefallen in Stuttgart. Und mit sowas haben sie nicht gerechnet. Und zwar, das ist, habe ich gelernt auf der Bank, sobald es in den Geldbeutel geht, siehst du, was echt ist oder nicht. Die alten Brüder haben gesagt, der Geldbeutel wird mitbekehrt bei der Bekehrung. Gell? Und da haben sie recht, das sehe ich genauso. Wenn du echt bekehrt bist, ist der Geldbeutel dabei. Ja, ich habe dann, ich weiß nur, Summe, war für die damals Verhältnisse, war schon schön. Und der hat gesagt, ja, überweise es, gell? Dann habe ich mal das Geld überwiesen. Und ich habe dann unendlich Freude im Herzen gehabt. Ich habe gewusst, jawohl, du hast jetzt... Jetzt kommen wir zum nächsten. Du hast der Ordnung Genüge getan. Weil Gott nämlich, das hören wir nachher, ganz klar sagt, dass du der Ordnung dieser Welt dich zu unterwerfen hast zum Guten. Du darfst nicht denken wie diese Welt. Du darfst das nicht tun, was diese Welt sündhaft tut. Aber du musst dich der Ordnung dieser Welt unterwerfen. Das nächste Spannungsfeld. Wie gesagt, da fängt es an. Ich habe das Verständnis, dass man Steuern zahlen muss. Ich habe auch das Verständnis, dass man Steuern zahlen muss, wenn es ungerecht ist. Ich habe mal einen alten Prediger, der ein Führer einer Bewegung war, graue Eminenz, der hat ein Geschäft gehabt, eine Gärtnerei. Und da sind wir mal auf das Thema gekommen, da hat er so ein relativ kleiner Kreis, hat er gesagt, ja, uneingeschränkt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und hat er unverschämt gegrinst, also nett gegrinst. Und hat gesagt, aber was ist des Kaisers? Na, ich denke, naja. Ich habe dann gedacht, Schlitzohr. Er entscheidet, was des Kaisers ist. Das heißt, was ihm passt. Genau das meint die Bibel nicht. Sondern die Bibel sagt, selbst wenn es ungerecht ist, ich bin den Ordnungen dieser Welt unterworfen, muss die achten. Aber ich darf die Ordnungen dieser Welt nicht achten, wenn es um geistliche Dinge geht, weil da gilt dann meine Bürgerschaft für das andere Reich. Wisst ihr, und dieses Spannungsfeld, das ist ungeheuer. Manchmal ist es sogar schwierig, überhaupt rauszukriegen, welcher Themenbereich gehört zu welchem Reich. Und Hebräer 10, 19, das ist mir nochmal wichtig, sagt, ich habe, obwohl ich hier, wisst ihr, wenn ich morgen aufwache im Bett, heute Morgen hat zum Beispiel einer meiner Funkwecker nicht getan. Warum der nicht getan hat, weiß ich nicht. Es gehört zu dieser Welt, da funktioniert nämlich ganz viel gar nicht. Jetzt der andere, der hat zwar auch nicht zur geistlichen Welt gehört, aber der hat wenigstens funktioniert und hat mich geweckt. Dann, wenn ich aufwache morgens, dann bin ich müde, dann bin ich zerschlagen, weil ich hatte gestern einen harten Tag und bin spät ins Bett gekommen. Das heißt, dann merke ich, dass ich dieser Welt unterworfen bin. Dann merke ich plötzlich vom Sündenfall her, hätte es keinen Sündenfall gegeben, würde ich strahlend erquickt aufwachen. Das kommt ja alles vom Sündenfall. Aber meine Krankheitsbewegungen, die kommen ja auch vom Sündenfall. Ich habe gestern nur geglaubt, dass ich gar nicht reden kann. Das ist manchmal ganz, ganz verrückt. Aber jetzt sagt die Bibel, trotzdem, dass du mit diesem Körper in der Welt lebst und du deinen Mann stehen musst, egal wo dich Gott hingestellt hat, habe ich laut Hebräer 10, 19 etwas, das die Welt nicht hat, das der Unbekehrte nicht hat. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das heißt zu Deutsch, ich habe einen Dauerzugang durch Jesu Blut in die himmlische Welt. Und das ist der Unterschied. Ich habe ein Problem mit irgendeinem Menschen und der ahnt es überhaupt nicht. Ich habe ein Problem mit der Sache, der kämpft mit seinen begrenzten Mitteln. Ich kämpfe auch mit meinen begrenzten Mitteln und dann gehe ich in die himmlische Welt und plötzlich greift der lebendige Gott ein und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Das heißt, ich bin immer Zwiespalt. Und in dieser geistlichen Welt, Epheser 4, 11 bis 16, beschreibt die Bibel, dass der Herr Jesus als Haupt in dieser unsichtbaren Welt sitzt, auf dem Thron, Herrschaft, Sitzer heißt, es ist vollbracht, Hohepriester nichts mehr zu tun, und dass er dann über die Gelenke, das heißt über die Verbindungen, die jeder Wiedergeborene hat, weil der Heilige Geist in ihm ist, dass er dann den Leib des Christus die Gemeinde steuert, über die Gelenke, über Dienste. Das heißt, da ist eine Tätigkeit, die man nicht sieht. Es sieht niemand. Wenn es der Heilige Geist dich zum Beispiel innerlich anspricht, und zwar Gott geht hin durch den Heiligen Geist und spricht dich an, sollst einen anderen ermuntern oder ermahnen, das sieht man nicht, da geht keine Kontrolllampe an, ihr versteht. Du siehst das Wirken Jesu nicht in der Gemeinde, es geht unsichtbar. Aber es ist da. Gleichzeitig ist aber die Welt da. Gleichzeitig ist es menschlich. Gleichzeitig kann es dir passieren, du kommst in die Versammlung und hast Kreuzschmerzen und weißt nicht, wie du auf dem Stuhl sitzen sollst. Das ist auch Welt. Wenn dich dann der Herr anredet, der Herr Jesus, der gegenwärtig ist in der Versammlung, durch den Heiligen Geist dich anredet, dann ist das ein Stück andere Welt. Aber die zwei sind nebeneinander. Wenn ich, dass ich reden kann, sowas in der Hosentasche habe, das ist mein Körper, der zu dieser Welt gehört. Die geistliche Fähigkeit zu reden kommt aus der anderen Welt. Das sind zwei Sachen, die zusammenspielen. Und so spielen dauernd zwei Dinge zusammen. Dinge dieser Welt und Dinge von der himmlischen Welt. Wenn man ungläubig ist, das ist eine Einheit, alles Finsternis. Mehr oder minder vom Teufel gesteuert. Manchmal vorlaufende Gnade, wo Gott trotzdem Gnade gibt. Also das kann man auch nicht so pauschal sagen. Aber bei uns Gläubigen haben wir das Spannungsfeld zwei ganz klar abgegrenzte Dinge. Wisst ihr, dass da der Wunsch entsteht, einen Gottesstaat aufzurichten, wo die Gesetze Gottes gelten, verstehe ich. Dass da der Wunsch entsteht, dieser Welt zu entfliehen, Mönch zu werden oder Emisch zu werden. Soll ich ehrlich sein? Ich hatte schon ernstlich überlegt, ob ich zum Emisch gehen soll. Ernstlich. Schnauze voll. Entschuldigung, der Ausdruck von der Welt. Ob ich dann in der Kutsche rumfahre oder im Auto, das wäre mir egal gewesen. Hut habe ich sowieso auf, von daher jetzt passen. Bart habe ich auch schon. Ihr versteht. Aber beides ist falsch, weil Paulus sagt in 1. Korinther 5, Vers 10, und zwar nicht mit den Unzüchtigen, er sagt, mit wem hast du Umgang? Er sagt, und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt. Das heißt, du kannst nicht die Unzüchtigen dieser Welt. Wisst ihr, wenn jetzt mein Nachbar ein Huren, Ehebrecher und Betrüger ist, dann kann ich ihn nicht meiden wegen dem, weil der ist ja Welt. Ich kann ihn evangelisieren, aber nicht meiden, weil die Bibel sagt, und zwar nicht mit, ich lese 9 dazu, dann wird's klarer. Ich habe euch in diesem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Und er sagt ganz klar, du kannst nicht hinausgehen. Das heißt, ich kann die Welt nicht verlassen. Ich kann nicht so tun, wie wenn ich jetzt ihre Enklave, das heißt immer abgeschlossener mönchischer Raum leben würde und die Welt mich nichts angeht. Die geht mich was an, wenn ich nämlich drin lebe. Mein Chef hat mich einmal, das ist mir so eigentlich klar geworden. Eines Morgens klingelt das Telefon bei mir. Er faucht durchs Telefon, komm rauf! Ich denke, naja, schon eine Begrüßung, gell? Ohne guten Morgen, komm rauf, gell? Dann denkst du, ja, was ist jetzt wieder passiert? Nächster Satz, bring deine Bibel mit! Na, ich wusste, jetzt geht's das Eingemachte. Ich habe meine Bibel mitgebracht, ich habe meine Bibel dabei gehabt. Ich komme zur Tür rein, bevor ich überhaupt zur Tür richtig drin war, brüllt mich mein Chef über den Schreibtisch an. Komm her, zeige mir sofort in deiner Bibel, wo steht, dass du keine Kirchensteuer zahlen musst. Da hat er wahrscheinlich seine Gehaltsabrechnung am Abend angeguckt und da ist ihm die ganze Nacht durch den Kopf gegangen, wo er die Summe seiner Kirchensteuer gesehen hat, die ja sowieso höher ist wie meine, weil es war ja ein anderes Niveau. Dann ist ihm durch den Kopf gegangen und der Kaufmann zahlt keine Kirchensteuer, weil er aus der Kirche austreten ist, weil er gläubig ist. Gell, man lacht über so ein Beispiel, aber genau das ist das Spannungsfeld, ihr begreift. Schein und Sein. Schein und Sein. Aber ich kann die Welt nicht träumen. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, ist halt so. Ich kann auch nicht lügen oder heucheln. Ich muss ja sagen, was Sache ist. Genau das Gleiche. Ich hatte das Problem in der Welt. Ich möchte es auch praktisch gestalten, damit man sieht, wie das praktisch läuft. Wir haben Essensmarker bekommen. Die Essensmarker hast du steuerlich nur bekommen, wenn du mit dieser Essensmarke täglich dir ein warmes Essen gekauft hast. Es konnte auch kalt sein, aber es musste ein richtiges Essen sein, täglich. Das war steuerbegünstigt, dann hast du die Marke abgegeben, das war ein Zuschuss, dann hast du ein bisschen draufzahlen müssen, dann hast du jeden Tag ein Essen gehabt. Das war der Wille vom Arbeitgeber, dass du mit dem, was haben meine Kollegen gemacht, die sind gar nicht essen gegangen, sondern die haben die Dinger gehortet, bis sie so einen Pack hattet, dann haben sie es der liebe Ehefrau in die Hand gedrückt und die ist dann zum Metzger einen Großeinkauf gemacht. Steuerlich verboten. Für einen Gläubigen Sünde. Ich kam zum Glauben, hab die Dinger gesehen. Ha. Ein kurzer, aber heftiger Kampf, der Herr ist da eindeutig, das war so klar, ist Sünde. Da bin ich zu meinem Kassierer und hab gesagt, du, ich will das nicht mehr. Wie? Bei Geld hört halt Freundschaft auf. Du willst das nicht mehr? Sag ich, nee, ich kann das nicht, vom Gewissen her ist Sünde. Dann sagt er zu mir, ha ja, das akzeptiere ich. Aber machen wir's doch einfach. Dann gib's doch mir, ich habe kein Problem mit meinem Gewissen. Ihr begreift. Du triffst auf ein Umfeld, das dich nicht versteht als Gläubiger. Die versteht nicht, was in deinem Kopf sich abspielt. Die versteht es nicht. Wisst ihr warum? Weil sie verfinstert sind, laut 2. Korinther 4, 4, weil der Geist dieser Welt ihr Hirn blockiert. Merkt ihr, ich habe lauter so kleine Konfrontationspunkte. Wenn du die alle zusammenzählst, dann hast du ein Riesenproblem, dass du auf ein System triffst, das dir eventuell auf vielen Ebenen Schwierigkeiten macht. Ich rede jetzt gar nicht von den Grenzwertigen, wo noch die Religion eine Rolle spielt. Wisst ihr, wo wir das Problem hatten, hat hier ein junges Ehepaar aus dem Katholizismus bekehrt. Und für uns war es klar, Kinder werden nicht getauft, das ist unbiblisch. Und unsere Leute haben das gewusst. Ja. Aber da waren halt nicht nur die Männer da, sondern da waren auch die Frauen da. Und die Frauen haben etwas, was wir Männer nicht haben. Die Frauen haben Mutterinstinkt. Und die Frauen, die sind vor Mitleid zerflossen wegen dieser jungen Frau. Das arme Mädchen, das können wir nicht antun, die Verwandte, die Eltern, wisst ihr, System, die Eltern, die Verwandte, die nicht gläubig, katholisch waren, es gibt Mord und Totschlag. Also haben die Schwestern beschlossen, dass man das Kind heimlich taufen lässt. Wir Brüder haben das natürlich mitgekriegt und sind auf die Barrikaden. Wisst ihr, die Konfrontation ist ja nicht nur im direkten Zusammenleben mit dieser Welt, sondern die ist auch im religiösen, im frommen Umfeld, triffst du auf die Welt. Es gibt auch eine fromme Welt, die ist genauso teuflisch. Das heißt, ich habe die ganze Zeit ein Problem, dass ich, der Gott eifältig dienen will, auf ein System treffe, das das nicht versteht, das das auch nicht will und wo die Grundvoraussetzungen so sind, dass ich ihm gar nicht dienen kann. Aber es geht trotzdem. Nur, ich möchte nur das ein bisschen dramatisch darstellen, dass man sieht, es ist nicht so einfach. Wisst ihr, wenn man dann so tut, da ist alles wunderbar. Bekehr dich, du hast keine Probleme mehr. Ha, so ein Geschwätz. Entschuldigung, jeder, wo ehrlich ist, sagt dir, der Herr hat mein Hauptproblem gelöst, dass meine Sünden vergeben sind. Ich habe Heilsgewissheit. Wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel. Das ist wunderbar. Aber rein im praktischen Ablauf habe ich mehr Probleme, wie wo ich ungläubig war. Du kannst nicht mehr lügen. Was machst du, wenn der Chef sagt? Telefon anrufen, ganz wichtiger Mensch. Sagen Sie, ich bin nicht da. Was machst du denn? Der Herr hat mir Weisheit gegeben. Wisst ihr, Jakobus 1, da haben wir um Weisheit bittet. Das hat eine tiefe Bedeutung. Wir müssen das tun. Ich habe dann um Weisheit gebeten, weil ich, wenn ich gesagt hätte, nein, ich sage das nicht, dann hätte es wieder Krach gegeben, ohne Ende. Der Kunde durfte ja auch nichts merken. Da bin ich auf einen Trick verfallen. Und das ist das, was die Bibel sagt. Schlau wie die Schlange, ohne falsch wie die Tauben. Ich habe einfach zu dem Kunde gesagt, einen kleinen Moment, habe der Hörer abdeckt und habe gewartet, bis er abgehaut ist, mein Chef. Ich habe gewusst, er geht jetzt. Dann habe ich gewartet, bis er zur Tür draus ist. Und in dem Moment, wie er Tür zugemacht hat, habe ich gesagt, Entschuldigung, er ist gerade zur Tür raus. Das war in Ordnung, er war nicht da. Jetzt war er nicht mehr da. 2 Minuten vorher hätte ich gelogen. Wisst ihr, du musst in dieser Welt, da brauchst du geistliche Weisheit, dass du den Fallstricke des Teufels in dieser Welt, und die gehören ja zum Teufel, dass du denen ausweichst. Wisst ihr, ich möchte es nicht billig machen. Da sagen manche, ich habe das Problem nicht. Ja, natürlich, da wo ich die Macht habe, habe ich das Problem auch nie gehabt. Ich habe das Problem immer gehabt, wenn jemand über mir war, der mehr Macht hatte wie ich. Das gilt nicht, wenn du sagst, ich habe das im Griff, bei mir ist das alles wunderbar, sei und wie flasht über dir? Wo ist dein Big Boss, der dir widersteht? Mir damals ein Chef droht, hat gesagt, wenn ich noch weiterhin Samenkörnchen in dieser Bank verteile, und zwar, der war so feig, dass er es mir nicht gesagt hat, sondern demjenigen, wo ich die Samenkörnchen gegeben habe, dann schmeißt er mich raus. Ein Jahr später war er weg. Wie er denkt, kommt das, ich habe ja auch Angst gekriegt, habe zu Gott geschrien und gebetet, Gott hat sich dazugestellt und er war weg. Wisst ihr, man kann das schon beeinflussen, diese Welt, aber ich kann nicht machen, dass ich da nicht mehr drin bin. Wisst ihr, oder wie oft passiert mir das? Manchmal ist ja auch grenzwertig, wisst ihr, das ist ja gar nicht einfach. Ich gehe zum Beispiel zu einem offiziellen Werk, hab ich gemacht vor kurzem, das offiziell etwas macht und zahle etwas bar. Da gibt's auch keine Rechnung und gar nichts. Ich zahle es bar. Ich weiß das von der Bank, da gibt's eine Kasse. Wenn der jetzt ehrlich ist und das Geld in die Kasse tut, dann ist kein Schwarzgeld. Wenn der aber jetzt so tut, wie wenn das Geschäft nie geschehen wäre und schobt sich das Geld in die Hosentasche, dann ist Schwarzgeld. Jetzt wie kriege ich raus, ob das schwarz ist oder nicht? Gell, der andere, der mich fragt, braucht eine Rechnung, da brauchen wir gar nicht überlegen. Ich habe jetzt wieder einen gehabt, der ist gekommen und gesagt, hier, dann sage ich, und, Rechnung? Ja, wenn Sie mit Gewalt eine wollen, sage ich, ja, ich brauche eine. Ja, dann wird's teurer. Was er nicht wusste, dass er schon den Auftrag verloren hat, weil ich mit Schwarzgeldleuten nicht zusammenarbeite. Wisst ihr, aber die Grenze, dass man das überhaupt erkennt, da fängt ja schon das Problem des Gläubigen an. Wo erkenne ich jetzt als Wiedergeborener, ob das wirklich Sünde ist? Manche sagen, sind nämlich Sünde und manche sind nicht Sünde. Es ist schwer, das sage ich immer ganz ehrlich. Und Philipper 3,20 sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Und da steht letztendlich ein Wort, und ich finde es auf eine Art toll, und zwar da steht Politeuma, da kommt unsere Politik her. Das heißt, meine Entscheidungskriterien, meine Dinge, die mein Leben prägen, sind im Himmel und nicht hier. Wie gehe ich mit dem um, dass ich mich nicht versündige? In 2. Korinther 6,14, jetzt kommt das nächste Problem. Wisst ihr, sonst sollen wir doch nicht so heuchlerisch so tun, als wäre das alles so klar. Wisst ihr, warum es so viele Richtungen gibt, auch bei den Gläubigen? Weil genau die Fragen nie biblisch geklärt wurden. Der eine sagt, wenn du Blutwurst bist, bist du vom Teufel. Der andere sagt, wenn du bestimmte Kleidungsstücke wählst, bist du vom Teufel. Der dritte sagt, wer das und das sich ansieht, ist vom Teufel. Wisst ihr, jeder sagt, wenn der andere das tut, was ich will, ist vom Teufel. Wenn es so einfach wäre, wäre es leicht. Dann gehst du zu einer Richtung, die hier relativ klar und abgegrenzt ist. Dann ist deine Ruhe. Ist aber nicht so. Sondern das Problem ist, dass ich das selber vor Gott verantworte und klären muss. Und 2. Korinther 6,14 sagt, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Belial ist ein Name des Teufels. Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Jetzt kommt die Folge. Darum geht hinaus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Wenn wir nun diese Verheißungen haben, ich habe innerlich schmunzeln müssen, habe gesagt, der Herr sagt, das sind Verheißungen. Das ist ein eiskalter Befehl, sich abzusondern. Der sagt, das ist eine Verheißung. Das ist schon, dass Gott völlig anders denkt wie mir. Wir denken falsch. Das ist Gnade, wenn Gott sowas schreibt. so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Wisst ihr, und das habe ich lange nicht begriffen. Inzwischen, glaube ich, weiß ich, was es heißt. Fleisch ist das sündhaft Zählische und Geist bedeutet Gesinnung. Ist Gesinnung. Das heißt, ich kann meine Gesinnung beflecken und kann mein Leben beflecken durch Sünde. Und jetzt sagt er ganz einfach, du musst dich absondern. Und wenn man jetzt das näher analysiert, das Wort, das hier benutzt wird, zum Beispiel das gemeinsame Joch und diese Dinge, das bedeutet, das kommt aus dem Aramäischen, das bedeutet etwas. Das hat mir sehr viel zu sagen gehabt. Die Altvorderen, die haben hier unter dem verstanden, dass es hier um Ehe und Arbeitsgemeinschaft geht. Also wenn ich einfach das Wort jetzt analysiere und sage, gut, okay, so haben die es benutzt, Paulus greift es auf, dann würde das bedeuten, ich darf niemanden heiraten, der ungläubig ist. Und ich darf geistlich mit niemandem zusammenarbeiten, der ungläubig ist. Aber eines ist klar, du darfst mit jemandem zusammenarbeiten im Beruf, der ungläubig ist. Das ist überhaupt kein Problem. Wisst ihr, wenn jetzt da der größte Gangster und Götzendiener kommt und bei mir ein Konto machen wollte, konnte ich jetzt sagen, du bist ein Ungläubiger, mit dir mache ich keine Geschäfte, du kriegst kein Konto. Der hat ein Konto von mir gekriegt. Wenn aber jemand kommt, der geistlich nicht wiedergeboren ist oder unklar ist und zu mir sagt, lass uns gemeinsam eine Evangelisation machen, sage ich, nein. Das ist der Unterschied. Und hier kommt jetzt das Problem, und das war für mich ein Riesenproblem. Oft konnte ich gar nicht klären, ist das jetzt ein menschliches, ist das ein weltliches oder ein geistliches Problem. Und manchmal musst du zu Gott schreien und sagen, Herr, gib mir Weisheit, dass ich überhaupt verstehe, ist das weltlich oder geistlich. Weil das ist manchmal gar nicht klar. Von daher ist die Konfrontation viel brutaler, wie wir überhaupt ahnen. Und in 1. Johannes 2, Vers 15 sagt er, habt nicht lieb die Welt. Da steht nicht Phileo, das heißt, hängt an der Welt seelisch, sondern statt Agapao, von Agape. Und das bedeutet was völlig anderes. Das bedeutet, das Beste zu suchen. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Damit sagt die Bibel, die Absonderung muss zweifach geschehen. Und zwar, die geschieht zuerst innerlich, indem ich die Welt nicht lieb habe. Und als Folge davor kommt die äußere Absonderung, dass ich bestimmte Dinge nicht tue. Nochmals, innere Absonderung heißt, ich liebe es nicht. Innere Absonderung heißt, ich will es nicht. Äußere Absonderung heißt, ich tue es nicht. Ich tue es einfach nicht. Wisst ihr, und oft ist es beim Gläubigen so, und das ist wieder ein Kampf dieses Spannungsfeldes in der Welt, dass der Gläubige aus Gehorsam es nicht tut, aber insgeheim gern wollte. Wisst ihr, das Herz wollte doch, nur aus Gehorsam tut er es nicht. So leid es mir tut. Das ist bloß eine halbe Absonderung. Die Bibel sagt ganz klar, ich soll mich letztendlich vor der Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen. Und da gebiert die Heuchelei und das ist die Sünde der Pharisäer. Da muss man aufpassen. Das heißt, ich muss bei allen diesen Dingen zuerst innerlich feststellen, dass ich es nicht mehr will. Da geht der Kampf drum. Dass ich durch das Blut Jesu mich reinigen lasse, dass ich gereinigt bin und dann durch das Kreuz das breche bei mir, dass ich nicht mehr will. Und dann kommt das Nicht-Tun automatisch. Also nochmal, da haben wir uns richtig verstehen. Nur es nicht zu tun, ist ein Stück mosaisches Gesetz. So, ich muss es auch innerlich nicht wollen. Ich brauche doppelte Absonderung. Ist euch aufgefallen bei der Arche Noah, die ihr Bild ist. Die Arche war der Rettungsmechanismus, das Rettungsgerät, der Rettungsraum. Und den hat Gott gegeben, die Welt. Und die Bibel sagt, das Bild für die Welt sind die Wasser. Offenbarung 17, 15, das Völkermeer. Und er sagt, wer hier aus diesem Völkermeer in die Arche reinging, wurde gerettet. Wer nicht reinging, ist untergegangen. Was mir tiefe Erschütterung bereitet hat, ist, als ich die Arche untersuchte und festgestellt habe, dass die Arche innen und außen verpicht war. Da wieder das Problem. Äußere Absonderung, innere Absonderung. Ich brauche zweimal Absonderung. Jetzt kommt das Nächste. Was machst du mit der Absonderung? Geh doch mal zu deinem Nachbar hin und sag, ich sondere mich jetzt von dir ab. Das ist falsch. Die Bibel sagt, wandel mit Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Du darfst doch nicht, ich sag's mal vorsichtig, der Elefant im Porzellanladen spielen. Ich habe es einmal gemacht im Geschäft. Hab's ja schon öfters erzählt, wo meine Kollege wollte, dass ich mitgehe. Und das war dramatisch. Ich habe viel Gewissensnot gehabt. Und dann hat der Herr zu mir geredet in der stillen Zeit, wenn dich die Sünder locken, folge ihnen nicht, Sprüche 1,11. Das war okay. Wenn ich jetzt hingegangen wäre, gesagt, Entschuldigung, ich kann nicht mit, das ist nicht meine Welt. Wäre das gut gewesen. Ich bin so dumm gewesen, habe zu denen gesagt, wenn dich die Sünder locken, hey, folge ihnen nicht. Habe ich hören müssen. Zwei Dinge habe ich hören müssen, nur Jahre danach. Ich möchte es nur zum Ausdruck bringen. Es ist nicht einfach, mit dieser Konfrontation der Welt umzugehen. Und geistlich dem Herrn zu dienen und ihm nachzufolgen, ist nicht nur nicht zu sündigen, schwarz oder weiß, sondern es ist ganz oft durch die Kompliziertheit dieses teuflischen, weltlichen Systems, ist es manchmal fast nicht rauszukriegen, was ist jetzt letztendlich Sünde und was nicht. Und dein Gewissen ist auch kein Maßstab, weil es nämlich laut Paulus nur funktioniert, wenn es im Heiligen Geist funktioniert. Manchmal verklagt auch der Teufel dein Gewissen, es ist gar keine Sünde. Ich hatte Dinge, wo ich ganz hart vorgegangen bin, hinterher hat sich's rausgestellt, war gar keine Sünde. Da machst du Dinge kaputt. Wisst ihr, jetzt merkst du, das ist ein ungeheures Spannungsfeld. Das hat nicht nur mit dem Beruf zu tun. Das geht weit, ganz weit. Und jetzt sagt natürlich hier der Herr Jesus in Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber er hat die Welt überwunden. Das heißt, diese Bedrängnis, die durch die Konfrontation, dass ich Licht bin und die Finsternis draußen ist, dass wir aufeinander prallen. Und in dem Zwischenraum ist es manchmal nicht klar, was hier los ist. Das musst du klären. Durch das hast du Trübsal. Das Wort Lipsis bedeutet Druck. Also unangenehmer Druck auf dich, der ausgeübt wird. Das ist keine Verfolgung, das ist Druck. Unabhängig von der Verfolgung, das ist dann die Spitze, hast du in dieser Welt als Gläubiger, auch in der Demokratie, wo alles frei ist, jeder tun kann, was er will, hast du geistlicher Druck. Wenn du den nicht hast, gar nicht hast, dann überleg dir, ob du gerettet bist, ob du Gottes Kind bist. Weil denn jeder hat, jeder Wiedergeborene hat diesen Druck. Der eine mehr, der andere minder. Und dann in Prediger 12, Vers 1 sagt Salomo, es werden Tage kommen, von denen wirst du sagen, sie gefallen mir nicht. Es muss uns einfach klar sein, zu dem System dieser Welt zu gehören, heißt, so wie meine Oma immer gesagt hat, kleine Kinder, kleine Sorge, große Kinder, große Sorge. Da lachst du drüber. Wenn das Baby klein ist und die ganze Nacht schreit und du hast nur noch einen Wunsch, du willst jetzt schlafen und du kannst nicht. Und dann kommen die Alten und sagen, da war das schon Kleinigkeit, kleine Kinder, kleine Sorge, große Kinder, große Sorge. Ich bin mal zu meinem Bruder, hab das vergeistlicht. Der war zum Glück, hat er es begriffen. Er hat zu mir gesagt, Kerle, was willst du, das ist doch normal, dass Kinder schreien. Und ich habe da schon ein geistliches Drama draus gemacht. Und er sagt, ja, das ist normal, Kinder schreien. Bin ich enttäuscht abgezogen, weil ich wollte jetzt die große geistliche Lösung. Bete die und die Formel und dann hört das Kind auf mit Schreien. Ich habe dann mit der Gitarre probiert, weiß nicht, wie lange am Bett guckt. Meistens war es so, wie ich den letzten Akkord ganz sanft zu Ende gezogen habe, die Gitarre hochgenommen habe, bäh, ging's los. Also Babys, da kann ich euch, das denkt man vielleicht nicht, aber bei Babys kann ich mitreden. Wisst ihr, aber das ist normal. Das heißt, wir haben in dieser Welt bestimmte Beschränkungen und ich darf nicht alles vergeistlichen. Das heißt, ich muss klären, was ist normal in dieser Welt und was ist geistlich? Was ist ein geistliches Problem? Was ist ein weltliches Problem? Wisst ihr, und die Gläubigen, da wird theoretisiert über Endzeitabläufe, über alles mögliche, über die tollsten geistlichen Themen. Aber die ganz primitiv normale Dinge, wie man in dieser Welt lebt, die werden ganz wenig behandelt. Und das ist doch das, was uns wehtut, wenn wir ehrlich sind. Jetzt sagt natürlich Paulus was, das hat mich schon schwer beeindruckt. In 1. Korinther 7, 31 sagt er etwas. Ich lese es aber schon ein bisschen weiter vorne. Ab 29. Das sage ich aber, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun die in der verbleibenden Frist, die welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich aber will, dass ihr ohne Sorge seid. Und das hat er eingebettet in dem Thema Heirate, Nicht-Heirate. Da sagt jetzt die Bibel was ganz einfaches. Sie sagt, gebrauche die Welt, als gebrauchtest du sie nicht. Und das geht sogar auf Ehe. Ich habe in der Ehe ein riesiges Spannungsfeld. Ich habe das Spannungsfeld, Epheser 5, liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde liebt und pflege sie. Und habe 1. Korinther 7, tu, wie wenn du gar nicht verheiratet wärst. Wisst ihr, wo das herkommt? Das ist ganz einfach. Es kommt von dem Spannungsfeld, Welt. Jetzt, was machst du? Mutter! Das sind die Probleme, da drücken wir uns drum. Wisst ihr, wie es der Mensch macht? Ich mache es ja auch so. Da denkst du, hoffentlich kommt es bei mir nicht, das Problem. Du verdrängst es, das ist normal, aber wir dürfen das nicht verdrängen, wir müssen uns dem stellen. Und wo fängt das an? Im Beruf. Da kommt es in der Regel. Paulus sagt in Römer 12, 16, halte dich herunter zu den Niedrigen. Also ich habe zum Beispiel bei meinem Job, das muss jeder vor Gott klären, muss jeder wissen, wo seine Grenze ist. Ich habe bei meinem Job, habe ich genau gewusst, wo die Grenze ist. Die habe ich gewusst. Und mein Big Boss hat dann probiert, mich über die Grenze drüber zu kriegen. Ich gesagt, nö. Traumjob. Ich gesagt, nö. Kann ich nicht. Einmal hatte jemand zu mir gesagt, Sie müssen endlich Verantwortung übernehmen. Ich habe das dann gemacht, was man von mir wollte. Aber es war nur innerhalb meiner Grenze. Ich habe genau gewusst, wenn ich die Grenze überschreite, komme ich in was rein, das böse ist. Also ich muss hier vor Gott klären, wo ist meine Grenze? Wo ist bei mir das Niedrige verlassen? Das nächste. Bleibe ein jeder in dem Beruf, 1. Korinther 7, 24, 1. Korinther 7, höchst lesenswert, nicht nur für Ehe. Ich bleibe ein jeder in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Also ich sage es einmal hart. Du hast zuerst schon mal einen Stand vor Gott und den kann man nicht wechseln, ohne dass man das vor Gott klärt. Wisst ihr, wir sind heute Schiene, die sagt, du musst einfach alles aufbrechen und musst vorwärts gehen. Das mag sein, mag auch falsch sein. Fragt einmal eure alten Väter in Christus, was sie gemacht haben. Die sind teilweise ausgeharrt und haben ihren Stand nicht verlassen und Gott hat sie trotzdem gesegnet. Sie haben auch in dem Bereich sind sie trotzdem Männer gewesen, die Verantwortung übernehmen konnten. Aber man muss das klären vor Gott im Beruf, sonst gehst du unter. Weil dort prallen nach meiner Überzeugung die Fronten am stärksten aufeinander. Das nächste, wo die Fronte zwischen Welt und Gläubig sei aufeinander prallen, ist natürlich die Ehe. Der Mann ist das Haupt der Frau. Und die Welt sagt ja spöttischerweise und der Hals dreht der Kopf. Ihr wisst, was ich meine. Ich war schon bei geheiligten Brüdern am Tisch und habe genau gemerkt, nach 5 Minuten, wer hier die Hose anhat und wer das Sagen hat. Er hat es formuliert, aber sie hat es vorkaut vorher. Wisst ihr, biblisch gesehen, ganz einfach, habe eine Frau, wenn du sie gar nicht hättest. Die Frau darf dich nicht binden. Und trotzdem musst du sie lieben und pflegen, wie Christus die Gemeinde liebt. Wenn du das allein kannst, dann ziehe ich den Hut vor dir, egal wer du bist. Ich kann es nicht. Ich brauche hier nicht nur die Weisheit Gottes, ich brauche hier Hilfe auf aller Ebene vom Herr Jesus. Was passiert durch diese ganze Problematik? Wir werden in die Abhängigkeit Jesu getrieben. Unsere Sündenatur, unsere, ich sage mal so, geistliche Dummheit, die bricht bei solchen Dingen hervor. Dann machen wir alles kaputt. Da brauchst du den Herr. Der muss sagen, Herr, erbarme dich, gib mir Weisheit. Ich sage jetzt nicht, das sollte meine Frau fragen. Das wäre ich gut. Wisst ihr warum? Weil ich hier jahrelang in einer Übergeistlichkeit Fehler gemacht habe und wo ich es gemerkt habe, war es zum Glück noch nicht zu spät. Aber ich musste in manchen Punkten 180 Grad drehen und revidieren. Musste ich. Das ist ein Thema zwischen dir, deiner Frau, zwischen dir, deinem Mann und dem Herrn. Da will ich mich gar nicht einmischen. Das nächste ist Gesundheit. Manchmal hast du ja den Eindruck, also ich kriege inzwischen, sagen wir, Gesundheitsliteratur ins Haus geschickt, wesentlich mehr wie alles andere. Das ist in heute.
2. Korinther 4,16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Guck her, du musst vernünftig leben, du musst gesund leben, du musst Vorsorge machen, du musst irgendwie normal sein in dieser Welt. Aber eines muss klar sein. Wir werden alt. Glaubt ihr, dass in 100 Jahren noch einer von uns übrig ist, wenn der Herr nicht kommt vorher? Und das tausendjährige Reich abbricht? Wenn das nicht passiert, ist doch keiner mehr übrig für uns. Keiner. Wisst ihr, der innere Mensch geht zugrunde. Oder? Der äußere Mensch geht zugrunde. Und der innere Mensch, der ja auch da ist, der geht eben nicht zugrunde, sondern die Bibel sagt, der wird erneuert Tag für Tag. Jetzt muss ich einfach akzeptieren, dass mein äußerer Mensch zugrunde geht. Und jetzt darf ich nicht dasselbe machen wie beim äußeren Mensch, dass ich einfach akzeptiere, dass der Innere genauso zerfällt. Das ist die Sünde. Sondern ich muss sagen, Herr, wenn mein Äußere auch vergeht, muss der Innere trotzdem jung sein wie ein Jüngling. Der Kampf geht um den inneren Menschen. Dass man vielleicht vollkommen krank und bettlägerig auf dem Bett liegt und innerlich eine vollkommene Ruhe, einen vollkommenen Frieden hat und so sterben kann. Um das geht der Kampf. Ja, dazu muss der Innere erneuert werden. Nicht der Äußere. Das nächste, Politik. Ich habe ja vorher gelesen, Philipper 3,20, unsere Politik ist im Himmel. Habe ja morgen versucht zu erklären, ob man wählen soll oder nicht. Das Ergebnis ist einfach, muss jeder mit Gott selber ausmachen, was er tut. Suche der Stadt Bestes, sagt man uns immer. Jeremia 29, Vers 7, wisst ihr, was da aber dahinter steht? Da steht dahinter, suche der Stadt Bestes, Komma, und betet für sie. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Das heißt, Gott sagt, dass die Gläubigen durch Gebet beeinflussen können. Das müsst sie tun. Aber man die Sache kann schon nicht ändern. Und wir müssen zu Gott schreien und beten, dass er uns diese Freiheit lässt, dass wir letztendlich arbeiten können, wie wir jetzt arbeiten. Das heißt, dass wir Freiheit haben, das Evangelium zu treiben. Das ist ein Riesenproblem. Wisst ihr, bei manchen Gläubigen hast du jetzt Eindruck, wenn die Richtung, die sie politisch als besser sieht, wenn die rankommt, dann ist das geistliche Problem gelöst. Das ist auch nicht gelöst. Weil alle Systeme unter der Fuchtel des Teufels sind. Das Reich Gottes, die Gottesherrschaft hast du nur innerlich von deinem Herz durch Hebräer 10, 19, durch den lebendigen Weg hinein ins innerste Heiligtum, sonst nicht. Zweiter Korinther 8, 5, das ist jetzt das Gemeinde. In der Gemeinde hat sie auch Welt. Das ist ja das gleiche Problem. Da steht, sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn, dann uns durch den Willen Gottes. Und da gibt's ein ganz einfaches Problem, um die weltlichen Dinge in der Gemeinde zu regeln. Du gibst dich immer zuerst dem Herrn hin, klärst mit ihm und dann gehst du zu den Menschen. Du gehst nicht zu den Menschen. Du diskutierst nicht mit ihnen. Du handelst nicht mit ihnen. Das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, du gehst zum Herrn, bis du völlige Klarheit hast. Und wenn es ein halbes Jahr geht, ein Dreivierteljahr, dann geht's halt so lang. Und dann gehst du zu den Menschen. Merkt ihr, sobald ich der Herr dazwischen nehme, dann kommt die Seele zur Ruhe. Ich habe es auch im Geschäft erlebt, wo es wirklich hoch herging. Und ich habe dann geschrien zum Herrn, sei Friede, Fürst, zwischen mir und diesem Mensch, der mich jetzt am liebsten wahrscheinlich abgewürgt hätte. Kaum fassbar. Nach kurzer Zeit war Friede. Ich habe es im Geschäft erlebt, ich habe zum Herrn geschrien, wo mir jemand, ein Ausländer, mit dem Geld abging. 17.000 D-Mark war zur damaligen Zeit ein Haufen Geld. Ich habe zum Herrn geschrien, nach 4 Wochen ist der gekommen zur Türei. Ich habe gar nicht geglaubt, dass es den noch gibt. Ihr denkt, der ist weit weg, in sonnigen Gefilden. Der kommt zu dir rein, schiebt mir das Geld über den Tisch rein. Mir ist die Luft weggeblieben. Das Erste, was ich getan habe, habe mich rumgedreht zu meinem Kollegen und gesagt, so, ey, es ist klar, ihr wisst so gut wie ich, dass der nicht kommt normal. Jetzt wisst ihr, was Gebet heißt. Wisst ihr, wir brauchen den Herr in allen diesen Spannungsfeldern, die ich jetzt erklärt habe, wo die Welt auf uns trifft. Wir brauchen den Herr zuerst, dass wir überhaupt verstehen, ob es Sünde ist oder nicht. Da brauchen wir die Heilige Schrift, da brauchen wir geistliche Weisheit. Da brauchen wir Weisheit, wie man das Problem angeht. Da brauchen wir Weisheit, wie man es löst. Und dann brauchen wir Nervenstärke, geistliche Nervenstärke. Die Bibel nennt es Hypomonie, unten bleiben, dass wir das aushalten. Und dann letztendlich kann der Herr mit uns Triumphe feiern. Ich rede jetzt gar nicht von der persönlichen Sünde. Das hat mit Sünde noch nichts zu tun. Sünde ist, wo zum Beispiel sagt, ich will nichts vor meine Augen stellen, was böse ist. Das hat mit Sünde zu tun. Ich meine jetzt einfach, die Welt wird auf uns einwirken. Bei der Sünde musst du stahlhart sein und abwehren. Aber ich meine jetzt diese Dinge, wo man gar nicht als Sünde sieht, wo man gar nicht weiß. Diese Dinge, wo einfach vom System auf uns einbrechen. Und es ist einfach Welt. Und da gehört natürlich 1. Timotheus 6, Vers 7 zu. Wir haben nichts in die Welt hineingebracht, also werden wir auch nichts rausnehmen. Ich habe daheim ein Lied, das ist ein furchtbares Lied, das ist hässlich. Von der Melodie her, vom Text her, ist echt wüst, aber ich höre es mit Hochgenuss. Wisst ihr, wie das heißt? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wenn ich das höre, denke ich, die Alten waren gar nicht so dumm. Die waren nicht dumm. Ich habe auf der Bank mit etwas zu tun gehabt. Das haben mir die alten Brüder schon Jahre vorher gesagt, dass das gibt. Ich habe es nicht gewusst. Sie haben gesagt, Altersgates. Ich hatte eine Frau, die ist verhungert. Die hatte so viel Geld auf dem Konto, so werde ich in meinem Leben nie anhäufen können. Die hätte sich und wahrscheinlich das ganze Viertel, wo sie gewohnt hätte, hätte sie nur für ihre Ersparnisse wahrscheinlich 5 Jahre verpflegen können. Die ist verhungert aus Gates. Wisst ihr, ich sage es einmal vorsichtig, wir müssen lernen, das, was bei uns in dieser Welt äußerlich sich abspielt, auch von den Mitteln, das ist zwar nicht unwichtig, es spielt eine bestimmte Rolle, aber entscheidend ist das, was sich innerlich abspielt, nicht äußerlich. Das Äußere hängt von den Umständen ab. Und dann kommen wir zu einem Punkt, den möchte ich nicht verhehlen, bevor ich aufhöre mit diesem schwierigen, kitzligen Problemthema. Lukas 21, 34. Habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch komme. Und dann sagt die Bibel, er kommt wie ein Fallstrick über alle, die auf der Erde wohnen. Das heißt, wir müssen aufpassen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Angriff des Teufels, das müsst ihr euch merken. Der Angriff des Teufels richtet sich nicht auf mein äußerer Mensch. Es muss klar sein, wenn man wiedergeborener, richtet sich der Angriff nicht auf den äußeren Menschen, sondern auf den inneren. Das heißt, der Teufel versucht, die äußeren Umstände so zu manipulieren, und wenn wir das nicht vor Gott im Gebet abwehren, wenn wir nicht vor Gott kämpfen und hier das Gott ausliefern und es letztendlich im Herrn auf der Altar legen, dass er für uns streitet und anfängt mit dem Teufel unter seine Prämisse, unter seine Vorstellungen, unter seine Vorgabe rumzukämpfen, dann gehen wir unter. Weil diese Welt ein böseres System ist, als wir das überhaupt gewöhnt sind. Sondern ich brauche den Herr dazu. Wisst ihr, mich treibt es in eine unendliche Abhängigkeit. Sag, Herr, ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht. Hilf mir, dass ich hier rauskomme aus dieser Falle. Und dann kommen auch keine Sorgen, weil die Sorgen sind die Falle des Teufels. Warum sind Sorgen so gefährlich? Weil sie den inneren Menschen dazu bringen, dass er sich nicht mehr zum Jesus erhebt. Das ist die Falle. Darum sagt er, alle eure Sorgen werft auf ihn, auf den Vater im Himmel, fort mit. Wenn man das nicht tut, dann kriegen wir ein Problem. Und jetzt sagt die Bibel, und das ist jetzt das, was noch uns jetzt betrifft. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, Römer 13, die ersten 7 Verse, seid aller Obrigkeit untertan. Es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott ist. Jetzt möchte ich betonen, wir sind der Obrigkeit untertan. Wir haben da auch gewisse Ehrfurcht vor der Obrigkeit als Institution. Dem kann ich trotzdem beurteilen, dass hier Böses geschieht, Verbrecherisches. Also wenn dann gelogen, gestohlen wird oder sonst was, das ist okay, wenn ich das beurteile. Aber wir haben trotzdem Ehrfurcht vor der Obrigkeit. Wisst ihr warum? Die Bibel sagt, die böseste Obrigkeit. Und als der Paulus das geschrieben hat, wisst ihr, wer die Obrigkeit war, der Herrscher? Der hat Nero geheißen. Und über Nero sind sich auch ein Sueton, ein Geschichtsschreiber des Römischen Reiches einig, dass er ein Gangster war, ein Verbrecher, ein Mörder. Und trotzdem musst du dich der Obrigkeit unterordnen, mit einer gewissen Ehrfurcht. Und jetzt kommt das Problem. Du musst dich auch einer kommunistischen, einer radikalen, einer kapitalistischen, egal was für eine Diktatur, musst du dich unterordnen, in Ehrfurcht. Du brauchst es nicht gut nennen, aber du musst dich unterordnen. Genau bis zu dem Punkt, wo Apostelgeschichte 5, 29 geschieht. Und dann hört unsere Verantwortung auf und dann hat uns niemand mehr was zu sagen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sobald die Obrigkeit von dir Sünde verlangt, musst du Nein sagen. Und zwar, weil auch der Teufel die Obrigkeit benutzt, um dein innerer Mensch zu zerstören. Und wir haben heute die Zeit der Gesetzlosigkeit. Was soll ich jetzt tun, wenn ich die Gesetzlosigkeit sehe? Ist ganz einfach. Wir müssen beten, dass das gestoppt wird, dass wir weiter Freiraum haben. Wir müssen auch letztendlich so handeln, dass dort, wo wir sie stoppen können, in unserem kleinen Umfeld, dass wir sie stoppen. Da gehört dazu, dass ich selber nie gesetzlos handle. Dass ich das auch den Leuten nahe bringe. Ich habe es schon oft erzählt, meine Frau geht in den Supermarkt, hat 2 Cent zu viel bekommen und zahlt es zurück. Da musst du denen sagen, wisst ihr, das war früher normal und das ist vor Gott und Menschen in Ordnung. Und wenn jemand gläubig ist, macht er das so. Du musst den Leuten sagen, warum das so ist, dass wer Gott dient, dass da ein Unterschied ist. Und Gott wird irgendwann den Unterschied rumdrehen. Und dann wird nämlich ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient. Und die Bibel sagt, es wird in der Endzeit geschehen. Das heißt zu Deutsch, wir müssen hier lernen, letztendlich anders zu denken, anders zu reagieren und müssen letztendlich auch auf diese Probleme, die von dieser Welt kommen, müssen wir geistlich reagieren. Manche sagen, kann ich nicht abstellen, aber ich kann dagegen beten. Dort, wo ich handeln kann, dort handle ich. Wo ich nicht handeln kann, bete ich einfach. Aber auch selbst dort, wo ich handeln kann, bete ich trotzdem und sage, Herr, dein Wille geschehe. Mach so, dass wir letztendlich ein ruhiges Leben hier führen können. Nicht ein ruhiges Leben im Sinn von einem faulen Leben, das meint die Bibel nicht. Sondern ruhig, geistlich, dass keine geistlichen Angriffe, keine Stürme, dass keine Verfolgung kommt. Wobei Gott manchmal die Verfolgung auch gibt, um zu reinigen. Schauen wir mal wichtig. Wisst ihr, und als Höhepunkt sagt die Bibel was ganz einfach. Sie sagt in 1. Thessalonicher 4, und das ist eigentlich das Metier, wo der Gläubige dann drin lebt, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Heiligung. Mein innerer Mensch, ich lebe geheiligt durch diesen Zugang mit dem Herr Jesus. Nimm die Welt, wenn sie kommt. Jetzt fängt der Kampf an. Zuerst kläre vor Gott, ist es ein geistliches Problem oder ein weltliches? Wenn es ein weltliches Problem ist, reagiere ich weltlich drauf. Ist es ein geistliches Problem, reagiere ich geistlich drauf. Und dann kläre ich das vor Gott. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin meistens nicht in der Lage, schon die einfache Frage zu klären. Ich brauche da Jesus dazu. Das nächste ist, dass ich sage, Herr, wo ist die Tür? Ich hatte im Geschäft Falle, da war es so, habe ich Ja gesagt, war Sünde, habe ich Nein gesagt, war es auch Sünde. Habe ich nichts gemacht, war es auch Sünde. Was tust du denn? Dann bin ich zu meinem Jesus gesagt, du weißt, dass ich nicht sündigen will, gib mir eine Lösung. Und die kam. Wisst ihr, das ganze Problem, auch der Zusammenprall zwischen mir, der ich in der Lichtswelt lebe, innerlich und äußerlich in dieser Welt lebe, mit der Welt, der treibt mich zum Herr Jesus. Und das ist auch der Wille Gottes, dass uns zu ihm hin treibt, dass wir abhängig wie kleine Kinder merken, dass wir gar nicht sind, dass wir ihn brauchen, mehr wie die Luft zum Atmen. Und das muss das bewirken, diese Erkenntnis über diese Welt. Die letzte Bibelstelle, Römer 16, Vers 19. Ich denke, das ist der Zentralpunkt. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Schön klar, der Kampf in dir weg geht bloß darum, dass ich mit dem Bösen nicht vermischt werde. Um mich rum ist Dreck. Um mich rum ist Sünde. Und der Kampf geht nur darum, dass ich mit dem nicht vermischt werde. Und manchmal ist es nicht klar, ob es Dreck ist. Da muss ich zuerst sagen, Herr, ist es Dreck? Wenn der Herr sagt, ja, es ist Dreck, dann muss ich fragen, wie weiche ich dem aus? Und dann brauche ich noch den Mut dazu und die Konsequenz. Wisst ihr, ich brauche die Erlösung und der Herr Jesus mehr wie das tägliche Brot, weil ich sonst in dieser Welt nicht sauber reagieren kann und untergehen würde. Ich kann euch nicht sagen, ob ihr heute wählen sollt. Ihr versteht? Ich habe euch jetzt das Problem der Welt gezeigt. Was ihr in dem Punkt tut, das müsst ihr vor Gott entscheiden. Aber viel wichtiger ist, dass ihr und auch ich persönlich, dass jeder von uns lernt, mit dieser Welt umzugehen. Mit diesem Spannungsfeld und dass man merkt, dass man selber nicht der große Zampano, der große Meister ist, sondern dass man nicht zum Herr Jesus flieht und ihn erfleht, dass er mir hier die Weisheit gibt, wie es in Jakobus 1 steht, dass wir gar nichts können, dass wir untergehen werden in dieser Welt. Und es ist so, bis jetzt geht es ja noch harmlos zu. Da gibt es ganz andere Spannungsfelder. Darum ist Zeit, dass wir es jetzt lernen, wo es noch einigermaßen gut ist, dass wenn es ganz böse wird, dass wir mit dem umgehen können. Ich möchte beten. Jesus, du gehörst nicht zu dieser Welt, sondern du gehörst zu einer anderen Welt. Dein Reich ist nicht von dieser Welt und wir gehören zu deinem Reich, aber wir leben mit unserem Körper, mit unserer Seele, mit unserem Geist in dieser gefallenen Schöpfung, in dieser Welt, die dem Teufel gehört. Und jetzt gib uns einfach Gnade, dass wir richtig reagieren lernen, dass wir in dir leben, in dir wandeln, dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Dass wir erkennen, dass wir gar nicht in der Lage sind, diese Probleme zu erkennen, zu analysieren und sie auch zu lösen, sondern dass wenn diese Welt auf uns prallt in dieser Bösartigkeit, dass du uns Weisheit gibst, dass wir erkennen, was wir tun sollen. Ob wir Widerstand leisten sollen, ob wir ignorieren sollen, ob wir uns abwenden sollen, was wir tun sollen. Gib uns aber dieses Unterbleiben, diese heilige Gelassenheit und diesen geistlichen Nervenstärke, dass wir alles mit dir überwindet. Dass wir uns auch vom Teufel nicht verklagen lassen, sondern dir dem Lamme folget, wohin du gehst. In diesem Sinn möchte ich dir einfach bitten, dass du uns Gnade gibst, bis diese Welt für uns endet, bis wir in die andere Welt zu dir gehen, bis wir sterben oder bis du kommst. Dafür danke ich dir. Amen.